Bisschen theoretisch. Ein Podcast des Museums für Kommunikation.
Ein bisschen theoretisch,
aber schon noch praktisch. Sehnt ihr euch nach mehr Tiefe und echter Verbundenheit? Fühlt ihr euch manchmal unverstanden oder erlebt ihr Missverständnisse? Münden private oder berufliche Gespräche immer mal wieder in einem Konflikt? Dann haben wir ein paar Tipps für euch. Das ist der Podcast «Bisschen theoretisch». Mein Name ist Mia Hoffmann. Mir gegenüber sitzt Daniela Oppliger und wir sprechen heute über das dialogische Prinzip von Martin Buber. Oder die Frage, wie führen wir erfüllende Beziehungen? Daniela Oppliger ist Dozentin und Studienleiterin für Mediation und Konfliktmanagement an der Berner Fachhochschule. Zudem ist sie Co-Präsidentin des Vereins Pro Dialog, hat bereits im Bereich Migration und Familienmediation gearbeitet. Und nun wollen wir also gemeinsam darüber sprechen, wie echter, tiefer Austausch zwischen Menschen entsteht. Und auch, was man in Konfliktsituationen tun kann. Daniela, schön bist du da.
Danke, vielen Dank für die Einladung.
Was würdest du spontan sagen? Wie pflegst du im Alltag deine Kontakte? Worauf legst du da Wert?
Schon eine ganz tiefe Frage, so zum Start. Wie pflege ich meine Kontakte, meine Beziehungen? Ja, du hast vorher dieses Wort Verbundenheit gesagt. Ich glaube, das ist das, was ich ganz fest da suche, diese Verbundenheit. Das ist mir ganz wichtig an diesen Beziehungen. Und das ist auch das, was ja Martin Buber sagt, von diesen Ich-Du, diese Beziehungen, dass das da zentral ist, diese Verbundenheit.
Wir kommen danach auf die Theorie zu sprechen. Wenn du kurz reflektierst, also weicht deine Praxis von deiner Wunschvorstellung ab oder gelingt es dir, diese Beziehungen so zu führen?
Ja, also manchmal ist meine Wunschvorstellung schon irgendwo anders als meine Praxis, ehrlich gesagt. Weil ich merke ja, wir leben da in einem System, das von ganz viel von uns verlangt. Also ich bin selber Mutter von 2 9-jährigen Kindern. Ich bin im Arbeitsleben integriert. Da gibt es noch einen Haushalt, da gibt es ganz viele verschiedene Dinge. Und ja, ich mag natürlich Beziehungen und ich sehne mich auch danach. Und manchmal kommt das leider auch etwas zu kurz und ich muss mich wirklich aktiv darum bemühen, dass ich da in Beziehung sein kann und auch bleiben kann. So.
Ich denke, das war jetzt super im Sinne von, man kann auch nicht das ideale Leben und die idealen Beziehungen führen. Das wollen wir hier auch gar nicht propagieren, sondern so gut, wie es eben geht und eben auch in den verschiedenen Lebensbereichen. Kommen wir mal zur Theorie.
Die Theorie.
Das dialogische Prinzip oder was für Beziehungen wir pflegen. Laut dem Philosophen Martin Buber wird die Identität des Menschen nur von 2 Arten von Beziehungen geprägt, entweder ich es oder ich du. Aber Achtung, mit dem freudschen Ich es und über Ich hat das nichts zu tun. Die Ich es Beziehung ist die typische Beziehung des Menschen zu den Dingen, die ihn umgeben. Oft behandelt der Mensch aber auch seine Mitmenschen eher distanziert, kühl oder zweckgebunden. Wenn das Ich das Gegenüber bloß als ein Es sieht, spricht man von einer Vergegnung. Wir sind niemandem begegnet, sondern haben den anderen verpasst. Wenn wir jemandem aber auf Augenhöhe begegnen, lassen wir ihn zum Du werden. Dann spricht Buber von einer lebendigen Begegnung. Wenn wir uns auf diese Ich-Du-Beziehung einlassen, wollen wir den anderen nicht von unseren Vorstellungen überzeugen, sondern erleben ihn in seiner Andersheit. Grundsätzlich gilt bei Buber, es kann kein Ich ohne ein Du oder ein Es existieren. Es gibt uns nur in der Beziehung zu etwas anderem. Martin Buber war ein Philosoph und er war einer der wichtigsten jüdischen Denker des 20. Jahrhunderts. Er bemühte sich, um einen interreligiösen Dialog und seine Idee der Andersheit des Anderen bildete einen scharfen Kontrast zu den Vorstellungen der Nationalsozialisten zu dieser Zeit. Das dialogische Prinzip publizierte er 1923 unter dem Titel «Ich und Du». Merksatz: Führen wir hierarchische oder gleichwertige Beziehungen? Daniela, du bist Dozentin an der Berner Fachhochschule. Lehrst du auch dieses dialogische Prinzip nach Buber? Oder wie würdest du das in einfachen Worten erklären?
Also indirekt ja, direkt nein. So, als Kurzantwort. Und vielleicht kann ich das mich auch da ein bisschen ausführen, was das genau heißt, dieses indirekt ja. Nämlich, Buber sagt ja, der Mensch wird am Du zum Ich und das bedeutet, ohne Du verliere ich mich selbst auch. Also, und in Konflikten ist das sehr gut beobachtbar. Also in einer Mediation, da kommen die Parteien zu mir und die streiten, die machen sich gegenseitig Vorwürfe. Beide sind sicher, dass sie selber im Recht sind und die andere Partei im Unrecht. Und das ist genauso eine Ich-Es-Beziehung. Und interessant ist, dass in der Konfliktdynamik, wenn wir am Anfang eines Konflikts vielleicht nur eine Debatte haben, eine Meinungsverschiedenheit, und später in der Konfliktdynamik eskaliert das wie weiter, dann passiert das eigentlich, dass das Gegenüber immer mehr zum Es wird und immer mehr entmenschlicht wird auch. Und meine Aufgabe als Mediatorin ist eigentlich genau da, zurückzugehen von diesem Ich-Es, sich wieder so anzunähern, dass wir eine Ich-Du-Beziehung herstellen können in der Mediation. Und es geht eigentlich ganz darum, ich als Konfliktpartei muss mir da über den eigenen Schatten springen und merken, ach, vielleicht bin ich ja gar nicht so nur im Recht. Vielleicht gibt es ja da noch eine andere Wahrheit. Vielleicht habe auch ich Fehler gemacht. Und dann sind wir in der Ich-Du-Beziehung. Und das ist absolut zentral in diesem Sinne für die Mediation und dass eine Mediation wirklich in einem Sinne auch transformierend sein kann. Genau, und das ist genau die Transformation schlussendlich. Vom Ich-Es zum Ich-Du. Und wir begegnen uns wieder auf Augenhöhe und sehen einander nicht mehr als Objekt.
Es mahnt mich auch ein bisschen an die gewaltfreie Kommunikation im Sinne von, dass man sich auf Grundbedürfnisse also einigt, dass man sich dort irgendwo wieder finden kann, dass man sagen kann, doch, ich verstehe, dass du das brauchst. Und dann kann man von dort überhaupt wieder weitergehen.
Ganz genau. Und das ist auch der Prozess, den wir mit den Parteien durchmachen schlussendlich. Also es geht darum, unsere eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen, anzuerkennen und die des Gegenübers dann schlussendlich auch. Und das Interessante ist ja, dass die Bedürfnisse, die sind universell. Also die können wir dem anderen nicht absprechen. Und da geht es um die Unterscheidung zwischen den Bedürfnissen und den Strategien, wie wir schlussendlich unsere Bedürfnisse erfüllen. Und die Strategien, mit denen ich ein Bedürfnis erfülle, mit denen komme ich in Konflikt mit meinem Gegenüber. Und die sind vielleicht nicht okay, aber mein Bedürfnis, das ist okay.
Jetzt sind wir mitten in den Konflikten gelandet. Wir können gerne später auch noch ein konkretes Beispiel vielleicht durchgehen, damit diese Strategien und alles fassbarer werden. Ich wollte noch fragen, also für welche Arten von Interaktionen hilft uns quasi das dialogische Prinzip und für welche nicht? Wo ist das in dem Sinn anwendbar? Wir haben gehört, in der Konfliktmediation.
Ja, also eigentlich überall da, wo ich wirklich eine echte Beziehung haben möchte. So. Und gleichzeitig merke ich aber jetzt zum Beispiel im Umgang mit meinen Kindern, da kann ich das nicht immer leben. Als Beispiel vielleicht, wenn es um Medienkonsum geht, wenn ich da einfach ja, einfach das laufen lassen würde, sage ich jetzt mal, dann wäre es sicher so, dass mein Sohn sehr viel mehr Medienkonsum hätte, als er das aktuell darf. Und da ja, muss ich ganz klar auch Grenzen setzen. Und da bin ich nicht in diesem Ich-Du drin.
Ja, oder vielleicht schon, aber nicht, soll ich das sagen? Es gibt ja auch Jesper Juhl, der sagt, gleichwürdige Beziehungen führen, aber gerade in der Kind-Eltern-Beziehung nicht gleichwertig im Sinn von gleichberechtigt.
Genau.
Also eigentlich, dass man diesen Unterschied dort sieht und sagt, ich verstehe dich zwar, aber ja, ich entscheide anders.
Richtig, und dann sind wir nicht mehr auf Augenhöhe.
Ja.
Genau, und das ist genau der Unterschied, oder, zwischen ich, du und ich, es auch. Ich bin dann nicht mehr auf gleicher Augenhöhe. Ich kann, und das ist vielleicht auch der Unterschied dazu, Jesper Juhl, der sagt, ja, ich kann auch diese hierarchischen Beziehungen vielleicht konstruktiv führen.
Mhm. Ja, ich zögere mehr bei, man kann immer noch verbunden vielleicht sein.
Genau.
Aber man entscheidet dann doch nicht, also man kann auch gar nicht immer im Sinne aller entscheiden.
Ganz genau, ja, das stimmt. Ja. Und das macht es eben schwieriger in gleichwertigen Beziehungen.
Durchaus. Man sagt ja auch, eben, wenn man bedürfnisorientiert erzieht, ist das eben auch sehr, sehr aufwendig. Oder ich will sagen, das Maß, das war auch Buber selbst übrigens schon bekannt. Also er hat gesagt, nur über die Ich-Du-Beziehung ist zwar wirkliches Leben möglich, allerdings ist eine ständige Aufrechterhaltung dieses Zustands nicht möglich, da der Mensch an dieser Gegenwärtigkeit auf Dauer verbrenne. Mhm. Also ich denke, das müssen wir uns schon auch bewusst sein. Das kann man nicht immer und mit allen und permanent machen.
Genau, das wäre schlichtweg nicht möglich, weil das ist ja auch aufwendig. Und ja, emotional vermutlich auch überfordernd.
Ja. Damit wir durchs Leben kommen, brauchen wir schon auch eine Reduktion. Dann gehen wir vielleicht doch noch konkreter, eben sagen wir, in eine Mediationssituation. Also wie machst du das dann? Wie kommst du mit jemandem vom Ich-Es ins Ich-Du oder die Parteien untereinander?
Genau. Also das ist dann schlussendlich auch die Kunst, von diesem Ich-Es ins Ich-Du zu kommen. Also ich bin ganz fest als Mediatorin fokussiert über kleinste Beziehungsangebote dieser Parteien. Und ich bin da, da fokussiere ich mich. Und wenn ein kleinstes Entgegenkommen, ein kleinstes Zugeben kommt, dann muss ich zupacken, quasi. Und das muss ich dann explizit machen und anerkennen und dann schauen, was macht die andere Partei mit. Und häufig die Person, die das macht, die da einen kleinen Schritt zukommt, ist auch sehr auf einem Glatteis. Und dann häufig kommt dann auch dann wieder ein Ja-Aber so. Aber dieses, das da vorher wirklich rauszustreichen, zu nehmen, und da kommst in kleinste Stufen der Anerkennung gegenüber der anderen Partei, das rauszunehmen. Und das ist dann auch wieder die Steilvorlage für die andere Partei, die dann auch wieder die Gelegenheit hat, ein kleinstes Schrittchen entgegenzukommen. So.
Können wir das mal in ein konkretes Beispiel überführen? Also hast du eines mitgebracht? Ich habe sonst so einen Erbstreit im Hinterkopf. Also wenn ich mir vorstelle, Familienmediation, da sitzen vielleicht sogar nicht nur zwei, sondern drei Geschwister und die haben alle andere Vorstellungen. Hast du das schon erlebt und wie gehst du da vor?
Ja, also ich erlebe das tatsächlich eigentlich eigentlich in jeder Mediation. Genau, und meine Mediationen sind häufig zwischen hochstrittigen Elternteilen. Und da gehe ich so vor, dass ich wirklich die Gefühle zum Beispiel sehr transparent mache. Auch die Bedürfnisse transparent mache und dann den Ball rübergebe an die andere Person. Und dann schaue ich, was von dem kann jetzt diese Person, glaubt die Person wirklich? Was davon kann sie nachvollziehen, verstehen? So. Und dann wieder, und so geht es dann weiter. Also das kann eine kleinste Sache sein. Ja, da gebe ich dir recht, aber... Und dieses Ja, da gebe ich dir recht, wirklich herauszustreichen. Und das ist wie ein kleinstes Eingeständnis von nur, ich habe recht und die andere Person hat Unrecht. Mhm. Und so geht das dann eigentlich, buchstabieren wir das zurück in dieser Konflikt- oder in dieser Eskalationsdynamik.
Mhm. Ich insistiere jetzt ein bisschen, sagen wir eben, das sind zwei Elternteile. Vielleicht gibt es gemeinsame Kinder oder es gibt noch ein Haus. Sagst du eben, Gefühle und Bedürfnisse offenlegen. Das heißt, Person 1 spricht oder führst du das ganz genau? Oder was wären dann jetzt Bedürfnisse hier?
Also es könnten verschiedenste sein, oder? Wir haben jetzt noch keinen konkreten Konflikt, aber das könnte sein, dass man sich nicht gehört fühlt, hintergangen gefühlt hat, dass man sich nicht fair behandelt gefühlt hat von der anderen Person. Häufig ist immer so an der Oberfläche eine Wut, so, aber im Untergrund ist dann häufig eine große Verletzung oder vielleicht auch eine Ohnmacht bei den Parteien. Und auch da, ich kann nicht direkt die Verletzung oder die Ohnmacht wie ansprechen. Ich muss das wirklich ganz sehr feinfühlig zurückbuchstabieren. Ich spreche zuerst die Wut an und das ist dann schon mal gut, wenn das wieder raus ist und dann erst in einem nächsten Schritt geht das langsam wie zurück, bis dann die Person wirklich sagen kann, ja, das hat mich sehr verletzt. Aber das braucht dann nicht nur die Person, das braucht das Gegenüber, dass das anerkannt wurde, dass sie zuerst mal vielleicht wütend war. Mhm. So. Also das geht so wie parallel eigentlich, wie sich das hochgeschaukelt hat. Und das Hochschaukeln tut es sich ja immer, weil ich meine, dass ich jetzt im Recht bin und einen guten Schritt mache, weil der andere versteht ja nicht. Also ist es ja logisch und es ist absolut kontrainduktiv, da wieder selber zurückzugehen und das zu deeskalieren. Und das ist meine Aufgabe als Mediatorin, dann da langsam zurückzugehen, Stufe für Stufe eigentlich.
Mhm. Sagst du schön, eben genau alle Stufen, die man durchlaufen hat, wieder zurück zu gehen. Und nachvollziehbar zu machen. Wenn wir jetzt bei diesem konkreten Fall sind, also, oder vielleicht ein bisschen für den äußeren Rahmen, für die Vorstellung. Es gibt bestimmt keine fixe Anzahl, aber wie lange geht jetzt so eine Mediation? Oder wie oft seht ihr euch? Oder was sind so die Phasen?
Ja, also das ist wirklich sehr konfliktabhängig und prozessabhängig. Wir sagen immer, wir arbeiten prozessorientiert. Also die Medianten, die sind selber für ihren Konflikt schlussendlich verantwortlich. Ich selber steuere den Prozess und klar, da gibt es einen klaren Ablauf auch in diesem Prozess. Die Medianten, die haben zuerst ihre Themen, die sie aufbringen, die sie besprechen möchten für ihren Konflikt. Und meistens hängen die auch zusammen und dann starten wir mit einem Thema und manchmal löst sich ein anderes Thema dann auch bei dieser Besprechung und dann geht das so eins nach dem anderen wie durch. Und das kann sein, dass das vielleicht einen Morgen geht, das kann aber auch sein, dass wir 10 Sitzungen nach 2 Stunden haben, bis wir da durch sind. Also das ist unterschiedlich wirklich.
Und wenn wir jetzt in unserem Fall denken, es geht noch um Kinder, sagen wir, die sind jetzt vielleicht auch 7 und 11, kommen die dazu? Oder wie geht man denn damit um, mit so einer Familiensituation?
Also die kommen immer dazu. Die Frage ist, kommen sie direkt in die Mediation oder kommen sie einfach im Gespräch dazu? Und da geht es dann auch um einen Perspektivenwechsel. Im Sinne von, was denkt ihr, wir wären jetzt die Wünsche der Kinder, was denkt ihr, wie geht es in diesen Kindern? Auch so, also man kann sie auch indirekt dazu nehmen. Man kann sie auch in einer speziellen Sitzung dazu nehmen, wo die Kinder dann eben ihre Bedürfnisse, ihre Wünsche ausdrücken quasi und die Eltern aber das auch nicht beurteilen dürfen dann. Und das ist ja die ganze Schwierigkeit in diesen Konflikten, die ganze Loyalitätsthematik von diesen Kindern. Und das darf nicht passieren, dass sie in diesen Loyalitätskonflikt, den sie sowieso haben, noch weiter hineingezogen werden. Also ich arbeite selten direkt mit den Kindern zusammen.
Ja, damit sie dem gar nicht so explizit ausgesetzt sind, weil sie genau jetzt schauen beide Eltern zu und hören, was sie sagen.
Ganz genau.
Ja.
Ja. Und das ist jetzt in diesem Konflikt von den Eltern, wenn wir von Hochstrittigkeit haben, dann können wir von Krieg sprechen manchmal. Zwischen diesen Eltern.
Was bedeutet
und
das?
Das bedeutet für die Kinder häufig, dass die Eltern versuchen, die Kinder zu manipulieren und auf ihre Seite zu ziehen. Und davor müssen sie wirklich geschützt werden.
Ja, und wie schützt man sie davor?
Also im Sinne vor, dass man sich sicher nicht noch einmal davon da aussetzt und dass sie sicher nicht so noch einmal vor den Eltern diese Loyalitätskonflikte aus.
Sondern dass man möglichst rasch in dem Sinne eine Lösung oder eine neue Situation für sie schafft.
Ganz genau. Und mit dem, dass ja dann schlussendlich in der Mediation dann auch eben ein Perspektivenwechsel passieren kann von der einen Elternteil zum anderen, kann da auch eine Veränderung passieren in dieser Haltung von diesem einzelnen Elternteil und wie das dann auch den Kindern schadet, oder?
Ja, jetzt waren wir da in ziemlich hochstrittigen Konfliktsituationen. Wenn wir das Ganze ein bisschen ins Private, wo jetzt noch kein Krieg herrscht, sondern in unsere Beziehungen nehmen, wie können wir die Qualität unserer Beziehungen verbessern? Wenn einfach ich als Privatperson jetzt denke, ja, manchmal denke ich schon, ich möchte eigentlich echt wissen, wie es den anderen geht oder wie mache ich das?
Möglichst eben diese Ich-Du-Beziehungen leben. Und was heißt jetzt das ganz konkret? Also ich kann vielleicht ein Beispiel geben von mir selber. Ich hatte einen Konflikt mit einer langjährigen Freundin. Und zwar war das in einer Zeit, wo es mir gerade nicht so gut ging. Also ich hatte eine Krise und sie habe ihr das erzählt. Und sie hat gesagt, ja gut, komm, wir machen ab, dann und dann komme ich zu dir. Und dann ist sie aus einem Grund nicht gekommen. Und das hat mich tief verletzt so. Und jetzt ist die Frage, was mache ich jetzt? Da bin ich auch in einem Konflikt in meiner Beziehung schlussendlich. Und da kommt jetzt wie das Paradox in diesem Ganzen zum Vorschein. Nämlich häufig ziehe ich mich dann aus Angst und Scham zurück. Und gehe aus dieser Beziehung raus. Und zwar, warum mache ich das? Also ich schütze mich selber vor meinen eigenen Verletzungen und ich schütze mich davor, weiter verletzt zu werden auch. Also das ist so meine Intuition. Das habe ich dann wirklich auch gemacht, längere Zeit so. Und bis ich dann aber auch gemerkt habe, hey, diese Beziehung fehlt mir ja auch. Und wenn wir nach Buber gehen, ist ja auch dann ein Stück von mir, geht dann verloren, wenn ich diese Ich-Du-Beziehung ganz cancele, sage ich, oder ja, den Kontakt verlasse.
Du verletzt dich eigentlich auch selbst, einfach auf eine andere Art.
Genau. Also auch ich habe viel verloren dann. Und nämlich die Beziehung, aber auch ein Stück von mir schon. Und das ist das Paradox eigentlich daran, ich ziehe mich zurück, um die Beziehung zu schützen, aber genau dadurch verliere ich eigentlich die Beziehung. Und das heißt eigentlich ganz konkret, wenn es jetzt um Beziehungen geht, da immer wieder in Kontakt zu gehen. Und das braucht Mut, schlussendlich. Mut, eben auf gleicher Augenhöhe zu sein und Mut, schlussendlich zu sagen, hey, das hat mich verletzt. Können wir darüber sprechen? Das ist eigentlich, dann bleibe ich in dieser Beziehung und dann ziehe ich mich nicht raus. So.
Also jetzt in diesem konkreten Fall, nach wie lange, also hast du dann dieses Gespräch gesucht? Also du hast dann den Schritt gemacht?
Genau,
also
das ist sehr lange gegangen in diesem Fall. Ich glaube, es war 2 Jahre, wo ich da so gewartet habe. Und je länger diese Zeit verstreicht, desto schwieriger wird es, weil der Vorwurf, warum sagst du dann nichts, ist ja dann immer in der Luft. Und der kann dann auch kommen. So.
Und wie hat die Freundin dann reagiert?
Ja, gut. Also wir konnten darüber sprechen und ich konnte ihr dann auch schlussendlich auch verzeihen. Und das ist genau der Punkt, oder? Das wieder in Verbindung kommen und verzeihen. Und der Grundpunkt und der grundlegende Punkt ist eigentlich, dass wir ja alle Menschen sind. So. Und das heißt schlussendlich, wir sind alle fehlbar. Wir machen alle Fehler. Und wenn ich mit dieser Haltung da wie reingehen kann, dann kann ich auch einfacher verzeihen.
Ja, wenn das schon zum Grundsetting gehört, es machen sowieso alle Fehler. Ich denke, an der Fehlerkultur könnten wir ja sowieso arbeiten.
Ja, genau. Also ich finde sowieso eben, wir leben in einer Gesellschaft, wo eine Ich-Es-Kultur dominiert. Und das sehe ich als hochproblematisch für unsere Zeit.
Ja, willst du das noch etwas ausführen?
Ich glaube, da haben wir als Gesellschaft viele blinde Flecken, die manchmal jetzt auch etwas grau werden. Aber genau, also eben Buber sagt ja, der Mensch wird am Du zum Ich. Und ich glaube, wir leben in einer Welt, wo es viel Ich-Es gibt. Also Heike Purjan, die spricht in ihrem Buch, wenn wir wieder wahrnehmen von einer Gesellschaft des Getrenntseins. Und da gibt es wirklich verschiedene Ebenen. Also gibt es eine individuelle Ebene, also ich verliere den Kontakt zu mir selber, weil ich muss immer nur funktionieren. Und das ist auch so wissenschaftlich untersucht. Also über ein Drittel der Schweizer Bevölkerung fühlt sich manchmal bis oft einsam und fast die Hälfte der Jugendlichen fühlt sich manchmal bis dauernd einsam und die Tendenz ist da auch steigend.
Und nur kurz, also du führst das darauf zurück, dass man mit sich selbst nicht so gut verbunden ist.
Genau, und das geht aber auch noch weiter. Also das ist eine Sache, die sich mit sich selbst nicht so gut verbunden, aber es gibt auch Ursachen wie die Digitalisierung oder die Individualisierung oder die ganze Selbstverwirklichung, die da wie in unserer Kultur im Moment sehr verbunden ist, dass das eben dann schlussendlich zu Ich-Es-Beziehungen kommt. Und das ist aber auch strukturell, also das ist nicht nur individuell und das ist ganz wichtig zu sagen, eben wir leben in einer Welt der Individualisierung, wir denken immer, ja, das Individuum, aber ich glaube, es ist wirklich auch strukturell ein großes Thema.
Also ich komme immer mit vereinfachten Worten dazwischen, damit das so greifbar ist, also dass quasi die Gesellschaft zum Beispiel sagt oder das Credo herrscht, doch, die Arbeit ist jetzt wichtiger, du musst irgendwie deinen Weg jetzt hier konsequent verfolgen und lenke dich nicht ab oder du priorisierst jetzt besser nicht die Beziehungen, zum Beispiel.
Zum Beispiel, ganz genau. Also Hartmut Rosa, der ist ein Soziologe aus Deutschland, der sagt eben, wir halten uns nicht nur geschäftig, um die Einsamkeit nicht zu spüren, wir halten uns auch geschäftigt, weil wir Angst haben, und zwar Angst, unseren Job zu verlieren oder Angst, nicht mehr relevant zu sein, Angst, sozial zurückzufallen. Also wenn ich etwas loslasse, wenn ich dann Nein sage und Grenzen setze, wenn ich langsamer werde, dann überholen mich die anderen. Und dann verliere ich vielleicht meinen Status und dann bin ich raus. Und wer nicht mithält, der fällt zurück. Und also machen wir weiter bis schlussendlich zum Burnout. Und auch da gibt es Umfragen von 2025 Travail Suisse. Über 40% der Arbeitnehmenden litten oft oder sehr häufig unter Stress. Und das ist so wie eine Sache, so dieses Wirtschaftliche, aber wir sehen das tatsächlich auch in der Demokratie. Also auch da geht es, hat zum Beispiel Ivo Scherer von Pro Futuris, der stellt eine affektive Polarisierung fest, die weiter in der Schweiz weiter zunimmt, dass ich bin nicht mehr bereit, mit einem Menschen zu sprechen, bei dem ich vermute, dass er eine andere Meinung hat. Und das soll uns wirklich zu denken geben, weil das brauchen wir für unsere Demokratie. Und dann vielleicht last but not least auch die ganze ökologische Krise. Der Mensch, der steht über der Natur. So, wir sind da nicht in einer Ich-Du-Beziehung, schon ganz lange nicht in einer Ich-Du-Beziehung, wo das hinführt zu Klimakrise, Verlust der Artenvielfalt, dass wir die Natur ausbeuten. Da sind wir ganz klar in einer Ich-Es-Beziehung. Und da ist es wichtig, äußerst wichtig, dass wir da einen Dreh finden, wie wir da wieder in eine Ich-Du-Beziehung kommen.
Es ist interessant, in einem SRF1-Beitrag zum 50. Todestag von Buber haben sie ein Originalzitat von ihm auch abgespielt, wo er sagt, die Zukunft des Menschen als Mensch hängt von einer Wiederbelebung des Dialogs ab. Und das hat er damals schon gesagt, ja, quasi genau. Bevor die Digitalisierung oder die Kommunikation auf sozialen Medien so raketenmäßig abgegangen ist. Damit vielleicht alle hier folgen können, also laut Buber kann die Ich-Es- und Ich-Du-Beziehung nicht nur zwischen Menschen eben stattfinden, sondern er sagt auch zwischen eben Menschen und Natur, Menschen und Religion, Menschen und Kunst. Einfach, dass wir hier sehen, diese Verbindung, die ist eigentlich mit unserer ganzen Welt gedacht. Das ist so für mich so wie eine Qualität, eine Haltung, ein Lebensgefühl.
Genau, und da ist ja auch schon der Unterschied drin zwischen, ich mache mir einen Unterschied zwischen mir und den Tieren zum Beispiel. Und ich zähle mich vielleicht nicht zu den Tieren. So, also da auch. Also wie wäre dann die Ich-Du-Beziehung? So.
Ja, weil du vorhin von der Natur gesprochen hast. Genau. Dass man dort auch ja, viel in eine tiefere Beziehung gehen kann, als nur so als Besucher vielleicht durch den Wald zu gehen, sondern sich als Teil davon zu fühlen.
Ganz genau, ganz genau. Und eben da sind wir auch wieder, wann sind wir dann auf gleicher Augenhöhe?
Ja, ich denke, du hast eindrücklich gesagt, eben quasi, weshalb das wichtig ist, den Dialog wiederzubeleben, wenn ich jetzt Bubers Worte brauche. Aber wie machen wir das jetzt?
Genau. Und das ist die große Frage, ganz ehrlich. Und ich glaube, an diese Frage, vor der wir jetzt da stehen und wo wir merken, wenn wir so weitermachen, dann kommt ein Kollaps. So. Diese große Frage macht uns oft sehr ohnmächtig, sehr hilflos und wir wissen gar nicht so gut, wie wir damit umgehen können. Nichtsdestotrotz denke ich, dass es genau diesen Weg über dieses Ich-Du braucht, um wieder in Kontakt zu kommen. Und interessanterweise zum Beispiel die Klimabewegung in Deutschland, die kommt jetzt auch darauf, dass es eben das braucht einen Trauerprozess schlussendlich, um da eigentlich zu merken, was genau abgeht. Und vielleicht braucht es einen Trauerprozess, zu merken, dass es vielleicht nicht so weitergehen kann wie bisher.
Also was macht denn diese Bewegung jetzt konkret? Oder das habe ich gar nicht mitbekommen.
Genau, also eben, dass es nicht mehr darum, also, oder dass man völlig damit angestanden ist, nur das Wissen zu vermitteln, also nur über das kognitive Denken quasi, sondern es geht jetzt darum zu schauen, ja, wie können wir da weiterkommen und was können wir genau machen, wie können wir uns connecten zusammen, um dann neue Sachen zu kreieren, die dann in eine andere Richtung gehen, so.
Also beim Lesen der Theorie hatte ich auch schon so dieses Gefühl von eben kühl. Die Ich-Es-Beziehung ist so was Kühles und die Ich-Du-Beziehung etwas Warmes. Vielleicht so, dass man das als Grundbild so mitnehmen kann. Ich glaube, das spürt man dann ziemlich gut.
Richtig, ja.
Manchmal versucht man ja auch im Kühlen zu bleiben. Genau. Fair enough, haben wir gesagt. Man kann nicht immer mit allem und jedem und warm sein. Aber wenn man eben will oder echte Verbindung sucht, in dieses ja, warme, orange Verbindende reingehen.
Genau. Und das gelingt. Also das gelingt auch wirklich. Und am besten oder am meisten spüre ich das zum Beispiel bei unseren Biografiegesprächen tatsächlich. Und unsere Biografiegespräche, das ist ja ein Dialogformat, wo sich Menschen treffen, also 8 Teilnehmende, 2 Moderatorinnen über ein ganzes Wochenende und jede Person erzählt 45 Minuten aus ihrem Leben. Und interessant ist, die kennen sich vorher nicht. Also die kommen da einfach und die sprechen ohne zu unterbrechen 45 Minuten aus dem Leben. Und die anderen hören in dieser Zeit eigentlich nur zu. Nachher gibt es keine Bewertung, es gibt nur Vertiefungsfragen. Und interessant ist ja, da spürt man dieses Dazwischen total. Also wir lachen zusammen, wir weinen manchmal auch zusammen. Und am Schluss gibt es häufig so Statements, von wie verbunden wir uns fühlen, dann schlussendlich von Menschen, die man gar nicht gekannt hat am Anfang. Die werden in dieser kurzen Zeit zu gefühlten Freunden, die Beziehung gehen manchmal auch noch weiter. Und häufig höre ich auch, das, was ich hier erzählt habe, habe ich noch nie jemandem anders erzählt. Also das ist, einige Teilnehmende sprechen sogar von Liebe, die sie da gespürt haben. Also dieses Zwischen ist absolut spürbar. Und es ist vielleicht einfacher, manchmal sogar das zu spüren bei ganz Fremden, wie bei Beziehungen, wo ich schon eine Vorgeschichte habe. Und wo ich dann auch, wenn das fertig ist quasi, dann wieder noch eine Folgebeziehung daraus habe. So.
Noch kurz zur Einordnung, also du hast gesagt Biografiegespräche, ich habe im Intro gesagt Verein pro Dialog, also ist das von dir quasi jetzt ein Versuch, den Dialog zu pushen in der Gesellschaft oder was willst du damit bezwecken oder wie ist diese... Genau. Wie sind diese Biografiegespräche überhaupt zustande gekommen?
Genau, also die Biografiegespräche, die habe nicht ich erfunden. Die stammen von Axel Schmidt-Gödelitz, der die in Deutschland eingeführt hat, mit der ursprünglichen Idee, Leute aus Ost- und Westdeutschland wieder gegenseitiges Verständnis zu schaffen, eigentlich zwischen Ost- und Westdeutschen Leuten. Und später hat man das weitergeführt mit Menschen mit und ohne Migrationsgeschichte. Wir machen das seit 2021 und die in Deutschland machen es seit 30 Jahren. Und das hat sich sehr bewährt, weil da, also man merkt da wirklich, wie eigene Vorurteile abgebaut werden. Man sieht da in die Runde und ohne dass einem das vielleicht explizit bewusst ist, hat man schon ein Bild von dieser Person. Und dann erzählt sie die Biografie und vielleicht manche Sachen stimmen, aber andere Sachen stimmen auch gar nicht. Da werden diese Vorurteile des eigenen sehr dekonstruiert auch in diesem Prozess.
Und das ist jetzt von dir Freiwilligenarbeit oder dieser Verein, woraus speist sich der?
Ja, genau. Also das ist Freiwilligenarbeit tatsächlich und wir speisen uns von Stiftungen, von Spenden, genau, die uns diese Dialogrunden dann schlussendlich finanzieren.
Du hast vorhin eben gesagt, genau, vielleicht ist es fast einfacher mit Fremden. Kommen wir vielleicht doch nochmal in unsere nahen Beziehungen, weil ich denke, dort haben viele Menschen das Bedürfnis, ja, konstruktiv oder eben Verbundenheit zu spüren. Und doch haben wir so diese Muster von eben, ich will auch Recht haben oder ich will irgendwie, manche sprechen auch von das Gespräch oder gewinnen. Wie können wir diese Idee loslassen oder wie? Mhm. Eigentlich unsere Grundfrage, also wie erleben wir erfüllende Beziehungen?
Genau, und das hat vielleicht auch damit zu tun, mit dem, was ich ganz am Anfang schon oder im Verlauf des Gesprächs mal angeschnitten habe. Nämlich es geht auch um eine Beziehung zu uns selber. Habe ich zu mir selber eine Ich-Du-Beziehung oder lebe ich in einem Ich-Es? Spüre ich mich selber? Nehme ich meine Gefühle und meine Bedürfnisse wahr? Kann ich sie auch ausdrücken? Und ich glaube, es ist nicht ganz ein Zufall, dass sehr viele Mediatorinnen, viele Berater selber auch meditieren. Also Meditation und Mediation hat, glaube ich, sehr viel auch miteinander zu tun. In diesem Sinne, sich selber gut zu spüren und sich auch als fehlbar wahrzunehmen. Und das hat dann auch sehr viel mit Scham zu tun. Also ich muss mir selber zugestehen, dass ich vielleicht gar nicht so toll bin, wie ich eigentlich denke da. So, und das ist wie so, ja, das ist so eine Schwelle, die ich selber immer mehr wieder zugestehen muss und mich selber als fair wahrnehmen muss, damit ich dann eben das auch bei anderen kann und umgekehrt. So, also es ist wie ein Prozess, der gegen innen geht und das ist so wie miteinander verbunden. Ich sehe das immer so wie eine liegende Acht, die dann miteinander verbunden ist.
Ich stelle mir auch vor, wenn man das zugibt, sagen wir jetzt mit einem kleinen Nebensatz auch im Gespräch, und die anderen dann das auch zugeben, ist eben die Verbundenheit auch
ganz
da.
Ganz genau. Genau. Und wenn ich es zugebe, und das ist ja eben das Risiko, dann mache ich mich verletzlich. Und das ist genau der Punkt, der da so schwierig ist. Und wenn ich mich verletzlich mache, dann gehe ich ein Risiko ein. So.
Mhm. Diese echte Verbindung, von der wir jetzt sprechen, die braucht Muße und Zeit. Wenn dir jetzt Leute sagen, ja, das wäre ja schön, aber in meinem Alltag, da kann ich keine solchen Beziehungen führen.
Genau. Was sagst du da?
Ja, das ist schlussendlich ist das eine Entscheidung, ob ich das will oder nicht. Ich habe ein sehr spannendes Buch gelesen von Vivian Dittmar, genau, und das heißt Echter Wohlstand. Und sie beschreibt da eigentlich, was sie unter echtem Wohlstand versteht. Und da gibt es wie drei verschiedene Punkte. Ein Punkt ist wirklich dieser Zeitwohlstand, also Zeit zu haben. Eine Ecke ist der Beziehungswohlstand, also gute Beziehung zu haben. Und die dritte Ecke wäre dann noch die Kreativitätswohlstand. Also, und eigentlich ist die Frage, ja, was wollen wir eigentlich und was brauchen wir eigentlich? Also, ich glaube, gute Beziehungen nähren uns und die Studien zeigen auch, wenn wir uns einsam fühlen, und zwar, ich spreche da nicht von Alleinsein, sondern wirklich, wenn wir uns einsam fühlen in diesem Ich-Es, dann haben wir eine geringere Lebenserwartung und das macht uns physisch und psychisch wirklich krank. Also da ist die Frage, was wollen wir? Mhm. Wollen wir uns da, und das ist vielleicht nicht nur meine Entscheidung, es ist vielleicht tatsächlich auch zu schauen, wie können wir das strukturell verändern? In dieser Zeit, die da immer schneller geht, wo man immer noch mehr will, wo man immer noch verfügbarer wird für die anderen, weil wir noch schnell ein Mail checken müssen, weil wir noch schnell einen Call machen müssen, und nicht präsent sein können, genau in diesem Moment für sich selber oder vielleicht auch für unsere Beziehung, für unsere Nächsten.
Mhm. Du sagst, wir fallen vielleicht dann selbst ein bisschen dazwischen, zwischen all diesen Calls und Mails fallen wir herunter und spüren uns selbst nicht mehr.
Genau, wir können dann auch nicht mehr präsent sein. Oder? Und das merke ich häufig manchmal bei mir selber auch, oder? Wenn ich in einer stressigen Phase bin, dann läuft dieses Projekt und das Projekt und das andere Projekt, dann wird es mir wirklich schwierig, dann zu Hause präsent sein mit den Kindern.
Ja, es gibt ja auch dieses Wort Abschirmen. Ich finde, das ist sehr sprechend, so bildlich. Manchmal braucht man so wie einen Schutzschirm, aber der sollte dann vielleicht nicht allzu lange oben sein.
Genau. Und vielleicht muss ich auch gut zu mir schauen und zu schauen, wie schaffe ich mir Pausen oder wie schaffe ich mir Räume, wo ich eben für gewisse Sachen nicht verfügbar bin.
Einen Punkt möchte ich noch kurz aufnehmen. Ich habe dich auch schon in einem Gespräch gesehen zum Thema Zuhören. Du hast jetzt vorhin gesagt, eben man muss sich selbst zuhören, eigentlich in einem ersten Schritt, aber dann auch anderen unvoreingenommen zuhören. Willst du vielleicht da noch sagen, wie man das vielleicht üben kann oder was es da für verschiedene Arten gibt?
Mhm. Genau, also man kann auf verschiedene Arten tatsächlich zuhören. Das hat Otto Scharmer schön aufgezeigt. Also ich kann auf einer sehr oberflächlichen Ebene zuhören, indem ich einfach dir zuhöre und schaue, ja, was nehme ich da vielleicht draus, um dann mein nächstes Argument zu bringen. So.
Also eigentlich bezogen darauf auf mich selbst.
Genau, da bin ich total bei mir und dann bin ich total im Ich. Es übrigens, bin ich nicht im Ich, du. Oder ich kann mir auch vielleicht in einem faktenbasierten Interview kann ich einfach zuhören, was sind die Fakten. Auch da bin ich im Ich, es. Oder, und da geht es eine Stufe weiter, das wäre dann schon die dritte Stufe, ich kann empathisch zuhören. Und dann bin ich für den Moment ganz bei meinem Gegenüber, bei dir selber. Und ich fühle, was du fühlst und ich schaue, was sind denn deine Bedürfnisse in diesem Moment. Das wäre dieses empathische Zuhören. Da bin ich beim Ich, du schlussendlich. Und dann geht es noch eine Stufe weiter, dieses generative Zuhören, wo es eben dann ganz fest dieses Zwischen entsteht. Also dieses Zwischen, diese Verbundenheit, diese gegenseitige Verbundenheit, wo neue Sachen entstehen schlussendlich, wo ich mich vielleicht vorher gar nicht gedacht habe.
Wo eigentlich beide Gesprächsteilnehmenden nicht mehr an sich selbst festhalten, sondern so ins
ganz genau.
Dritte oder ins Dazwischen, wie du sagst.
Richtig. Und David Bohm, der sagt da ganz fest auch seine eigene Meinung, seine eigene Positionen in der Schwebe halten. Also dass ich vielleicht mit einem Menschen, den ich weiß, der hat eine ganz andere Meinung als ich, und dem mal wirklich einfach zuhöre, warum kommt er oder sie dann auf diese Meinung? Was sind denn eigentlich die Beweggründe? Vielleicht bei einer Abstimmung oder was auch immer, was ist denn eigentlich dahinter? Und meine Meinung einfach mal zurückhalten, einfach mal zuhören und einfach mal verstehen will. Und wir in der Mediation, wir haben so ein Credo, das heißt, verstehen ist nicht das Gleiche wie einverstanden sein. Und das verwechseln wir im Alltag häufig. Also es geht darum zu verstehen, das heißt aber nicht, dass ich einverstanden bin mit dieser anderen Meinung, aber ich verstehe dann, warum ist die andere Person, warum hat sie diese Position vielleicht und was steckt dann eben auch hinter dieser Position.
Es erinnert mich an ein Gespräch, das ich in den Ferien geführt habe, zu den letzten Abstimmungen mit einer Gruppe von Freunden, die eben wirklich alle sehr unterschiedlich abgestimmt haben und quasi sich dazu bekannt haben und ihre Logiken dahinter offengelegt haben. Ich fand das sehr interessant, weil das eben nicht so oft passiert. Es ging um Eigenmietwert, einige besaßen Häuser, andere nicht, andere Einstellungen und so weiter. Und ich konnte das total nachvollziehen. Also man kann dann vier Wege nachvollziehen, genau, zu einer anderen Antwort und steht dann da und denkt, ja, das ist legitim.
Ganz genau. Und vielleicht passiert es dann auch, dass meine Meinung verändert wird. Es muss nicht, aber es kann sein. Und es gibt die Möglichkeit, dass es dann eben auch meine Meinung verändert. Oder dass ich meine eigene Meinung, die ich vorher schon gehabt habe, anders vertrete, weil ich etwas weiß, was ich vorher nicht gewusst habe.
Wir kommen langsam zum Schluss. Wenn wir jetzt ganz einfach eben denken, wie füllen wir erfüllende Beziehungen? Was wollen wir mitnehmen? So quasi stichwortartig fast.
Also sich auf sich selber und aufs Gegenüber einlassen. Und vielleicht heißt es auch etwas loslassen.
Von seinen eigenen Vorstellungen oder von?
Von den eigenen Meinungen, von eben, wir hatten vorher auch so dieses Loslassen von ich bin im Recht oder ich bin nur gut, sondern einfach auch eben dieses Menschsein zulassen. Da muss ich auch etwas loslassen vielleicht.
Das ist doch jetzt ganz im Sinne Buber ein philosophischer Abschluss. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Dankeschön. Ja.
Challenge.
Hallo Zita, ich habe gerade Podcast-Aufnahme mit der Daniela Oppliger und das ist unsere Challenge für dich. Mach etwa jeden zweiten Tag eine kurze Pause und schreibe einen kurzen Brief an dich selber. Und zwar aus der Sicht von der bedingungslosen Liebe. Und du beobachte, was das mit deinem Selbstmitgefühl macht. Wir sind gespannt, was du da dabei erlebst. Tschüss!